The Lesbian Gaze.
Lesben, die auf Lesben starren.
Oder der Podcast zu queer lesbischer Sichtbarkeit.
Mit Schnieke
und Julia. Herzlich willkommen zur 15. Folge der Lesbian Gaze. Ich bin Julia.
Ich bin Schnieke.
Und bevor wir ins Thema starten, wollen wir uns kurz entschuldigen, dass wir es nicht geschafft haben, zum ersten die Folge rauszubringen. Wir haben nämlich ganz, ganz dringend Urlaub gebraucht.
Und dann waren wir zusammen im Urlaub. Es war magical, falls ihr euch fragt. Und ja, wohl verdient, weil wir eine stressige Zeit vorher hatten. Genau. Aber jetzt sind wir wieder frisch am Start und bringen jetzt einfach immer zum 15. des Monats eine Folge raus.
Das Thema unserer heutigen Folge ist Klassismus und dafür haben wir uns Julian und Frieda eingeladen. Die beiden bringen Ende November ein Sammelband mit persönlichen Geschichten zum Thema Klassismus raus. Und da haben wir uns natürlich die beiden direkt eingeladen. Bevor wir ins Gespräch starten, wollten wir euch einmal so eine Definition mitgeben von Klassismus, weil es vielleicht auch ein bisschen schwierig greifbarer Begriff ist, wird ja auch gar nicht so viel besprochen wie vielleicht andere Ismen. Und wir haben uns zur Vorbereitung einen Vortrag angeschaut von Frances Sieg. Und Frances benutzt eine Definition von Tanja Abou zum Thema Klassismus. Und die Definition beschreibt Klassismus als das systematisch abgeschnitten werden von Ressourcen wie Geld, Bildung, Anerkennung oder Teilhabe. Und eine Diskriminierung kann entlang von der Klassenherkunft passieren, also zum Beispiel bei ArbeiterInnenkindern. Es kann aber auch entlang von Klassenpositionen passieren. Zum Beispiel sind da betroffen erwerbslose Menschen, arme Menschen, wohnungslose Menschen.
Genau, das sind alles nur Beispiele und ist jetzt auch ein bisschen theoretisch natürlich. Es wird gleich noch greifbarer und persönlicher mit Frede und Julian.
Wir lassen euch jetzt gleich los ins Gespräch. Wir wollten noch sagen, sorry für die Tonqualität. Ich weiß, wir sagen das häufig, aber wir sind leider einfach keine Profis und nur mit geringen Ressourcen. Aber die beiden hört ihr auf jeden Fall gut. Wir sind ein bisschen low. Aber trotzdem ganz viel Spaß.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen, Julian und Frede. Wie schön, dass ihr da seid.
Herzlich willkommen.
Wie wär's, wenn wir einfach reinstarten, indem ihr euch kurz selber vorstellt. Sehr gerne, wenn ihr möchtet, eure Pronomen dazu. Sie haben gerade gegenseitig auf sich gezeigt. So. Deswegen ist es spannend, wer anfängt, aber legt gerne los.
Ich wurde auserwählt anzufangen. Hallo. Ich bin Julian, gerne mit er-Pronomen. Ja, was sage ich zu mir? Ich habe mit Frede zusammen ein Buch rausgebracht und mit ganz vielen anderen Menschen, die Beiträge gemacht haben. Das ist unser erstes Buch. Ja, ich frage mich, ob man dann Autor ist, wenn man ein Buch rausbringt.
Herausgeber-Autor, Kunstmäzen.
Ich habe keine Ahnung, es geht um Klassismus bei uns, weiß nicht, wie das heißt. Genau. Und sonst mache ich sonst Bildungsarbeit in einem Kollektiv. Stuhlkreis Revolte, wenn ihr mal was braucht, Bildung. Das mache ich so. Ansonsten hier in Berlin wohne ich.
Voll schön. Frede?
Ja, ich bin Frede, gerne ohne Pronomen. Und wie Julian gerade schon gesagt hat, wir haben jetzt zusammen ein Buch herausgegeben. Das erscheint Ende November. Klassenfahrt heißt es. Und daneben,
gut, dass du den Titel nochmal sagst.
Und daneben beschäftige ich mich tatsächlich viel mit Themen zu Geschlecht und Sexualität.
Cool. Danke euch.
Ja, zum Warmen spielen wir immer ein Spiel, ne? Die lange Tradition. Aber das spielen wir entweder oder.
Entweder oder, wow.
Ich stelle direkt mal die erste Frage und ich stelle sie an Frede.
Oh.
Nie wieder Musik hören oder immer nur noch den gleichen Song hören können?
Oh. Ah, das ist schwierig, das ist schwierig. Ich würde sagen, nie wieder Musik hören.
Oh, okay.
Ein Ernst.
Tonzettel, Julia. Denkst du was anderes? Dann haben wir direkt eine Kontroverse.
Nee, ich finde, auf jeden Fall würde ich immer das gleiche Lied hören. Ich kann extrem gut immer wieder das gleiche Lied hören. Meine MitbewohnerInnen können das, glaube ich, bezeugen.
Nee, ich wäre auch bei dir. Ich glaube, ohne Musik finde ich auch schwer. Ich würde es dann vielleicht nur noch ganz selten hören, so einmal die Woche, damit es nicht so schnell kaputt geht.
Also
vielleicht,
ohne.
Aber vielleicht braucht man auch.
Die Frage sowas sein, man hört dann, man kann sich nicht mehr aussuchen, man hört die ganze Zeit den gleichen Song.
Oh, okay, dann auch keine Musik mehr.
Kannst du die Lautstärke machen? Ja, es ist hart. Es geht hart weiter mit das 41. Lebensjahr komplett verpassen oder nochmal mit dem Gehirn von heute das 14. Lebensjahr durchleben.
Das 41. komplett verpassen. Oder das 14. nochmal mit dem, kann ich denn was ändern oder läuft es quasi so?
Es läuft so, wie es gelaufen ist, aber.
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall würde ich nochmal mit meiner Ich-Jetzt-Persönlichkeit, dann bist du in der Schule, musst diese ganze Homophobie und auch den Klassismus und die Pubertät wissenden Auges nochmal, ja. Auf keinen Fall.
Ich sage auch, ciao, 41. Lebensjahr.
Ja.
Ja. Naja, Friede.
Ja, ich habe gerade auch schon jetzt versucht zu überlegen, was in meinem 14. Lebensjahr so passiert ist. Ich kann mich gerade nicht mehr so gut daran erinnern. Ich weiß nicht, ob es dafür oder dagegen spricht. Wahrscheinlich würde ich auch sagen, das 41. Lebensjahr verpassen.
Ja, da sind wir uns also einig. Die nächste Frage ist ein bisschen ähnlich zur ersten. Immer noch die erste Folge von einer Serie gucken können oder für immer nur noch eine Serie gucken können?
Ja. Das sind echt schwierige Fragen. Ei, also wenn es so eine Serie ist, ah doch, ich würde immer nur eine Serie gucken können, weil dann würde ich, glaube ich, Grey's Anatomy nehmen. Und Grey's Anatomy hat ja ungefähr
eine Million Staffeln.
Ja. Also.
Frieda hat das System gehackt. Okay. Julian, mit dieser Vorlage.
Ich würde auch die Serie nehmen, die eine, die ich immer wieder gucke.
Und zwei.
Das ist eine Schwierige. Okay, ich habe ein Nerd-Pleasure. Ich würde Star Trek Deep Space Nine nehmen. Okay. Das hat alles, was man braucht.
Ja, okay, perfekt. Ja. Und dann, Jules?
Ich würde auch Grey's Anatomy nehmen. Hat alles irgendwie, ne? Hat ja, Spannung, hat Queerness, ein halbes Medizinstudium.
Ja, true.
Man kann auch mal weinen sein.
Ich glaube, ich würde immer die erste Folge von einer Serie gucken. Wahrscheinlich wäre ich deeply frustriert die ganze Zeit so, aber die erste Folge ist ja auch, wo die Leute richtig Arbeit reinstecken und versuchen schon so die ganze Energy von der Serie reinzupacken, damit sie irgendwie die Förderung bekommen und so. Ich glaube, ich hätte einen interessanten Blick auf die Welt.
Du kannst nie wissen, wie es weitergeht. Ist doch hart. Aber ja.
Ja.
Und du kriegst die ganzen Romanzen nicht mit, die sich erst später entfalten.
Ja, es wird immer scheiße dann.
Was? Nein!
Die Cliffhanger sind bestimmt auch die schlimmsten in der ersten Folge.
Die nächste Frage. Würdest du lieber wollen, dass jede Person deine Gedanken lesen kann oder Zugang zu deinem Browser-Verlauf hat?
Friede, ich glaube, du bist zuerst dran mit Antworten.
Zugang zu meinem Browser-Verlauf finde ich voll okay, weil ich tatsächlich super schlecht darin bin, auch ohnehin Sachen zu löschen. Und ja, also die Person würde wahrscheinlich sehen, dass ich dann irgendwie gestern irgendwie nach Nilpferden oder irgendwie welchen Vögeln oder Ziegen gegoogelt habe oder so. Also,
das ist in Ordnung.
Größtenteils okay.
Ja, ich glaube, ich bin auch bei dir. Mein Browserverlauf ist zu innocent, um irgendwie zu beeindrucken. Seine Gedanken auch, aber ja.
Nee. Aber ja.
Oh. Also, Julia?
Ich mag ja das Konzept Privatsphäre richtig gerne.
Stimmt, das ist eigentlich deine EndgegnerInnen-Frage jetzt gerade.
Genau. Die Sache ist, wenn meine Gedanken öffentlich wären, ich fände es auch ein bisschen geil, weil dann muss man sich nicht, also dann so, ne, sind sie nicht shameful, es Leute können einfach so.
Müssen wieder Gespräche führen, weil ist ja alles klar dann.
Genau, ich lese gerade ein Science-Fiction-Buch, wo das bei einer Alien-Art so ist. Also finde ich schon, ist okay. Browserverlauf. Also, ich glaube, es könnte. Da macht man ja manchmal Sachen, die jetzt die Polizei nicht so gut finden würde.
Ja, stimmt.
So, ne? Will ich, dass meine Mama alles über meinen Pornokonsum weiß? Das wäre interessant. Wir reden mittlerweile über so viele Sachen, können wir auch darüber reden eigentlich.
Müsste dann noch drüber reden, weil sie ja nicht deine Gedanken lesen kann. So.
Das stimmt, ja.
Nachteile.
Ich weiß nicht, was ich nehmen würde. Ich will meine Gedanken behalten. Ich würde auch den Browserverlauf nehmen.
Letzte Frage. nie wieder tagsüber oder nie wieder nachts aus dem Haus gehen können.
Nie wieder nachts aus dem Haus gehen können. Ich, Sonnenlicht ist eine Sache, die ich sehr wertschätze.
Ja.
Genau.
Ist
und,
auch, ja. Wichtig, habe ich gesagt.
Und kann ich nicht einfach, solange noch Tag ist, aus dem Haus gehen und woanders hingehen und da sein?
Ja, genau. Das ist so eine Vampirsituation, würde ich sagen.
Mhm.
So.
Ja. Was macht man so, wenn man so auf Zelten? Was mache ich, wenn ich zelte?
Schwierig. Ah, dann müssen wir nochmal drüber reden. So.
Ab 19 Uhr ab ins Zelt.
Die Frage, ob Zelt genug drinnen ist, ist, dass du damit durchkommst. Ah. Wenn, also, ne, wenn wir sagen, das Mondlicht verbrennt dich, ob Zelt, ne, boah, Zelt im Dunkelzelt.
Ja.
We can make it work. So. Ja. Mhm. Rede.
Ja, ich würde das auch dasselbe sagen, nie wieder nachts rausgehen können.
Mhm.
Ich habe gerade kurz überlegt, was ist mit Partys? Und dann was halt so die ganze Nacht, also so, ich feiere ja oft nicht so gerne, bis wieder früh ist.
Mhm.
Aber dann dachte ich, finde eigentlich auch tagsüber Partys richtig schön. Also
stimmt,
die einfach so, wenn schon früher anfangen würden, weiß nicht, so um 8 noch einen schönen Partytag zu Hause sein kann und schlafen gehen kann.
Das ist schon so okay. Mehr Mut.
Ich würde tatsächlich nicht für nur noch nachts aussprechen. Ich kann ja auch ein Fenster aufmachen zu Hause tagsüber.
Du bist ja crazy drauf.
Ich hasse nämlich tagsüber Partys. Ist mein dunkles Geheimnis. Zum Open Air kann man mich jagen. Du es.
Nee, ich würde auch tagsüber gehen. Ich mag auch sehr gern Sonne und ja, was unternehmen tagsüber.
Awesome people. Cute.
Well. Okay, gehen wir zum richtigen Thema hier über. Ihr habt ja schon erwähnt, dass ihr ein Buch rausbringt, Ende November, Klassenfahrt. Wie kam es dazu und wie war der Prozess und was könnt ihr uns darüber erzählen?
Ich glaube, wir haben lustigerweise zwei verschiedene Versionen, würde ich sagen, wie es zu dem Prozess kam.
Willst du deine erstmal teilen?
Frede hat mich angerufen. Frede kennt mich. Wir kennen uns über Menschen. Und meinte, hey, du arbeitest zu Klassismus, wollen wir nicht ein Buch rausbringen? Und ich dachte, so der kleine Junge in mir dachte, ein Buch, ich wollte schon immer ein Buch rausbringen. Das ist ja alles, was man in dieser weirden Gesellschaft in meinem Kopf erreichen kann, wenn ein Buch mit deinem Namen drauf ist. Ich wollte mir wirklich, das ist richtig geil. Aber das schaffst du ja nie. Wer nimmt denn einen Verlag? Welcher Verlag nimmt denn was zu Klassismus und so weiter? Dann habe ich Friede gefragt, Friede, hast du denn auch einen, haben wir einen Verlag, hast du einen Verlag? Und Friede hat ja gesagt. Und dann war ich so, okay, die blödeste Arbeit, einen Verlag zu suchen, ist gemacht. Alles ist gut, es geht nur ums Schreiben, das kann ja nicht so schwer sein. machen wir das. Ja. Wir hatten noch keinen Verlag an. Zu der Zeit.
Ja, Version gegenüber zu Frede an der Stelle.
Ja, tatsächlich in meiner Version, genau, hatten wir noch keinen Verlag. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, das schon erwähnt zu haben. Sondern genau, ich habe tatsächlich überlegt, dass ich Lust habe, ein Sammelband herauszugeben, weil ich nicht allein ein Buch rausgeben wollte und habe Leute gesucht, um das gemeinsam zu machen.
Mhm.
Und dann habe ich unter anderem Julian gefragt.
Mhm.
Und mich auch sehr gefreut, als Julian ja gesagt hat.
Ja, kam die Verlagssuche und ihr habt einen Aufruf gestartet für Beiträge. Was könnt ihr jetzt denn sagen? Was war euch da wichtig?
Ich kann mich mal versuchen, zurückzuerinnern.
Okay. Das ist jetzt auch schon ein Moment her, ne? Ja.
Das ist eineinhalb
früher.
Jahre.
Oh.
Ich glaube, im April hast du gefragt und dann haben wir, ja, genau, im letzten April. Und dann haben wir quasi da zum ersten Mal miteinander noch mit einer dritten Person gesessen, haben uns kennengelernt. Also, so ein Buch machen ist ein Langzeitmarathonlauf.
Mhm.
Ja.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Nee, und wir hatten tatsächlich Glück, also zum Thema Verlag, was wir ja gerade schon hatten. Genau, wir haben als erstes Editionas und Blasch gefragt als Verlag und tatsächlich ist das der, über den unser Sammelband jetzt erscheint.
Mhm.
Und der erste, den wir gefragt haben. Und tatsächlich, muss ich sagen, bin ich auch ziemlich froh darüber und fand die Zusammenarbeit richtig schön.
Okay.
Mit den Personen von Edition Assemblage und kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, über den Verlag ein Buch herauszugeben. Und was uns wichtig war, also für unseren Aufruf zum Beispiel, war uns wichtig, dass wir halt möglichst viele verschiedene Personen, Positionierungen erreichen, auch Personen, ja, also so eine möglichst große Bandbreite an Erfahrungen, also Personen, die halt Klassismus-Erfahrungen haben, aber zum Beispiel halt auch, ja, verschieden alt sind zum Beispiel oder halt eben auch hetero leben, aber auch eben queer sind, trans sind, weiße Personen, aber auch Erzählungen von People of Color zum Beispiel. Also es ist, ja, uns war, glaube ich, vor allem wichtig, verschiedene Personen zu erreichen damit.
Ich würde sagen, also das Buch, wie das jetzt ist, ist, glaube ich, sehr viel so, weil wir von Anfang an diesen Blick hatten, wir als zwei queere Personen kommen dahin und wir wissen, was das macht, wenn du einen intersektionalen Blick auf Themen hast. Und wir decken zwar Queerness in verschiedenen Ausprägungen ab, zusammen mit Klasse, so, ne, aber es gibt so viel, was wir nicht erfahren haben, weil Klasse so wirkmächtig ist und tatsächlich nochmal ganz, ich finde, und ich habe da auch durchs Buch nochmal ganz viel gelernt, mit anderen Identitätsfaktoren so krass interagiert, war von Anfang an quasi klar, okay, wir brauchen Leute, die wir nicht sind. Wir brauchen viele verschiedene Stimmen, damit das Buch wirklich Klassismus so abbildet, wie es ist.
Und ihr habt ja dann auch ein Crowdfunding dann gestartet, erst vor kurzem. Das nochmal Glückwunsch dazu, es war sehr erfolgreich.
Ja! Ja.
Cool. Also von daher auch nochmal spannend, ne? Dass es ja dann im Endeffekt auch von der Community so zusammengebracht wurde.
Ja.
Also richtig schön.
Ja, man gesehen hat, wie der Bedarf ist irgendwie, dass alle sich die Hände reiben nach so einem Buch und gerne wieder mitwirken, dass es entstehen kann. Richtig cool.
Das ist ein Community-Projekt.
Ja, okay. Ja, apropos Community. Genau, ihr habt schon so ein bisschen die Brücke zu Queerness jetzt geschlagen. Ich habe bei der Recherche habe ich herausgefunden, ich wusste das vorher nicht, das habe ich, glaube ich, in einem Vortrag von Frances Sieg gesehen. Und Frances meinte, dass die erste Verwendung des Begriffs Klassismus in einem Text von einem Lesbenkollektiv, einem feministischen Lesbenkollektiv vorkam. So, das finde ich richtig spannend. Und habe dann auch herausgefunden, dass ganz viel so Arbeit zu Klassismus in dieser feministischen Bewegung aufkam, weil so ein Mittelklasse-Feminismus dann halt Leute ausgeschlossen hat. Und dann Gruppierungen wie die Prolo-Lesben haben dann zur Lesbenwoche irgendwie Ende der 80er was dazu geschrieben. Genau, ist vielleicht geschichtlich einfach richtig spannend, so wie viel Arbeit da von queer-lesbischen ArbeiterInnen etc. kam. Vielleicht in dem Sinne, ja, ist auch eine große Frage, ne? Aber vielleicht könnt ihr was dazu sagen, was so Verbindungen von oder was ihr mit so der Brücke zwischen Klasse und Queerness irgendwie verbindet, so?
Ich glaube, grundsätzlich finde ich so den Gedanken spannend, wenn wir über Klasse reden und über ArbeiterInnen reden, so, ne? Wen meinen wir da eigentlich? So. Und sind zum Beispiel Frauen damit gemeint? So. Dass, wenn alle Linken sich auf Marx beziehen, so, ne? Und da von Arbeitern geredet wird und vom Proletariat, sind da die Frauen, die Care-Arbeit machen, ist das mit gemeint oder nicht, so, ne? Und ausgehend von diesem Gedanken, wer ist denn da eigentlich immer mitgemeint gewesen, darauf zu schauen, dass Queers eine marginalisierte Position mit einbringen, Frauen, aber auch Schwule und andere Queers, weil mir ging es so, ich fand das Thematisieren von Queerness in Kontexten, aus denen ich komme, immer sehr, sehr viel schwieriger als in so den bildungsbürgerlichen Kontexten, in denen ich jetzt bin. Ich würde gar nicht sagen, weil die Leute konservativer sind oder so, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, die Problemlagen sind andere, mit denen du dich beschäftigst, so, ne? Wenn du irgendwie darauf schaust, dass du arbeiten musst und das ist ein Lebensinhalt, damit du irgendwie klarkommst, dann sind die queeren Themen erstmal nicht so wichtig. Also war so, ne, warum will die Person sich jetzt da und damit beschäftigen? So, wir haben hier andere Themen. Und ich glaube, ich bin queeren Menschen total dankbar, die vor uns Wege geebnet haben, um das zu thematisieren, dass in diesem Bruch, der eh in Queerness liegt, so, ne, ich breche ja eh mit was, dann auch irgendwie mit so Bildungsbürgertum das aufzuzeigen, dass das schwierig ist. Und da quasi auch dran, sich abzuarbeiten.
Ich habe in so einem, spannend, dass du sagst, ich habe auch in so einem Artikel gelesen, irgendwie die Aussage war so ein bisschen, das Queerste an mir ist nicht meine Gayness, sondern dass ich mit einem Working-Class-Background jetzt Professor bin. Und die Person hatte so das Gefühl, das Outing als Working-Class-Person an der Uni war jemals immer viel aufregender als das Outing als Queer oder Gay. So.
Ich kenne diesen Gedanken so, was ist denn gerade subversiver, ne? Ist das, wenn ich irgendwie mich in so Hetero-Kontexten hinstelle und irgendwie schwule Sachen mache. So, ne? Oder in Akademo-Kontexten irgendwie raushängen lasse, dass ich manche Sachen sehr weird finde oder ich nicht dazugehöre oder so und so. Und also irgendwie, persönlich finde ich das schwieriger, aber mein Klassismus-Outing quasi, auch also mein Inneres, wenn ich das so nennen könnte, ich habe ich noch nie drüber nachgedacht, ich nenne das jetzt mal so, das war, glaube ich, auch viel später als mein queeres Outing. So.
Mhm. Ja. Ja, ich teile auf jeden Fall einige Gedanken, die du gerade gesagt hast. Ich merke halt auch total den Unterschied, ja, je nachdem, in welchem Kontext ich zum Beispiel halt über meine Queerness spreche. Zum Beispiel wenn ich mit früheren FreundInnen darüber gesprochen habe oder in Familienkontexten, ich meine, es ist ja eh nochmal oft was anderes, Familien oder Herkunftsfamilien, trotzdem habe ich das Gefühl, ich rede gerade ganz anders darüber oder halt auch, ja, letztendlich würde ich halt auch sagen, dass, ja, dass es nicht damit zusammenhängen muss oder damit das zusammenhängt, dass Leute konservativer sind oder das nicht Thema ist. Also es gibt ja wirklich auch genug queere Personen, eine schwule, Lesben, Transpersonen, die jetzt halt keinen bürgerlichen Hintergrund haben zum Beispiel oder nicht privilegiert groß geworden sind, was das angeht. Und trotzdem merke ich einfach einen Unterschied und das kann mit der Sprache zusammenhängen. Also halt auch eben, ja, wer hat welche Texte gelesen, wer kann zum Beispiel auf der Ebene von Butler und irgendwie den Gedanken, die in Texten sind, zum Beispiel über Geschlechterfragen, Themen und Sexualität sprechen und wer da eben eine ganz andere Sprache vielleicht halt auch irgendwie für.
Jetzt haben wir gerade so ein bisschen außerhalb der queeren Community, aber also man kann ja mit Sicherheit auch sagen, dass auch innerhalb der queeren Community Klassismus ja auch ein Thema ist. Wie erfahrt ihr das oder was sind da so eure Erfahrungen, die ihr da gemacht habt, wenn ihr die teilen möchtet?
Ich habe im Buch einen Text dazu geschrieben zum Thema Dating, schwules Dating und Klassismus. Eigentlich hatten wir gehofft, dass einer der Autoren, der jetzt auch im Buch vertreten ist, darüber einen Text schreibt, aber der hat sich dann für einen Text mit seiner Mutter entschieden, der auch total gut geworden ist. Aber dann hat mir dieses Thema so gefehlt, weil ich dachte, geil, Dating und Klassismus hätte ich gerne drin und dann selbst ein bisschen gekramt. Naja. Ich glaube, ihr habt das auch schon mal hier behandelt, wie oberflächlich Dating funktioniert, ne? Mhm. Und ich glaube, bei zum Beispiel Race gibt's ja mittlerweile eine kleine Diskussion darüber in der schwulen Community, aber da gibt's ja auch so Oberflächlichkeiten oder bei so Körperlichkeiten, so, ne? Und die gibt's auch immer wieder auf Klassismus bezogen. Zum Beispiel, das kommt in so Fragen raus wie, hey, ich will Leute daten, hab dein Leben auf der Reihe, keine Psychokrankheiten, so, ne? Und ich denke mir, okay, ich habe auf jeden Fall Psychokrankheiten. Ja. Das ist ja, also es gibt Klassenkorrelationen dazu. Okay, dann können wir schon mal nicht daten. Oder Leute, die sagen, also die klar sehr erfolgreiche Leben wollen. Und ich denke mir innerlich oft so, was ist denn ein erfolgreiches Leben? Führe ich das gerade oder nicht? Also ich bin irgendwie auf einer Klassenreise, mir geht's sicherheitsmäßig und abschlussmäßig viel besser als meiner Mutter zum Beispiel. Aber in dessen Augen bin ich das vielleicht nicht so, ne? Oder so, du bist im Club und triffst eine Person und sagst, dass du am Kotti wohnst, also das Kottbusser Tor in Berlin, ein sehr schöner Ort tatsächlich. Und Leute sagen dann so, wie kannst du da wohnen? Das ist, und benutzen dann den Begriff asozial. Und ich glaube, also vielleicht würden manche Leute darüber hinwegsehen. Ich sehe da nicht darüber hinweg, weil das genau so, die Bezeichnung asozial ist eine, den kenne ich aus meiner Jugend so, ne? Mhm. Und das, ja.
Ja, ich habe auch schon mal eine Person gedatet, die, würde ich sagen, nicht so komfortabel, mittelschichtig aufgewachsen ist wie ich. Und also, ne, obwohl ich da, ich glaube, ne, das war irgendwie kein neues Thema für mich und trotzdem habe ich das so oft irgendwie vergessen und habe irgendwie so, ja, weil man ja, oder ich dann trotzdem oft ab einem gewissen Grad von so, wir sind intim und ich habe das Gefühl, wir kennen uns, dann immer irgendwie eine Sekunde lang oder eine Sekunde zu lang irgendwie annehme, dass wir alle so dieselben Erfahrungen gemacht haben, so, ja. Deswegen, also ja, glaube ich das sofort, dass das irgendwie immer wieder Thema ist beim Dating, so.
Ja, und vielleicht noch eine Ergänzung, was mir gerade einfällt zum Thema Dating. Ich finde halt auch so dieses Wort oder ja, diese Kategorie sapiosexuell. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sagt mir gerne. Also so wie ich das kenne, also es ist auch kein Label, das ich jetzt für mich verwenden würde, aber korrigiert mich gerne, wenn ihr dazu mehr wisst, aber soweit ich weiß, eben eine sexuelle Orientierung oder Anziehung Personen gegenüber, die als intelligent gesehen werden oder so eine Anziehung zu einer Intelligenz. So kenne ich das vielleicht.
Ja, und das ist halt immer dann so, ich bin sexy, wenn du Adorno gelesen hast. So. Yikes.
Ja, genau, also wer zählt denn da runter so, ne? Und ja.
Ja. Ja, und abgesehen davon, genau, also nicht nur beim Dating, ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel, ja, auch in Erfahrung von Coming Out zum Beispiel, zeigen sich halt eben auch Verschränkungen oder Unterschiede von Personen. Oder manchmal finde ich halt eben auch, wie über Themen oder Queerness in anderen Ländern gesprochen wird zum Beispiel. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, gerade wenn über Queerness auch so in Ländern, in osteuropäischen Regionen gesprochen wird zum Beispiel, habe ich auch das Gefühl, es ist halt mehr so ein, okay, viele Personen in den Ländern sind eh homophob oder es ist eh irgendwie homo- und transfeindlich da, aber die Länder sind ja ohnehin auch irgendwie rückständig und das sind ja irgendwie Stereotype, die halt so nicht stimmen und die aber trotzdem, finde ich, ja auch irgendwo so eine Verschränkung sichtbar machen.
Mhm. Auf jeden Fall. Ja, wir dachten uns irgendwie auch, ne, so das Thema Rainbow Capitalism spielt da ja irgendwie auch mit rein, also uns mal so ein bisschen zu erklären, das merkt man so häufig so, zum Beispiel während des Pride-Monats, dass sich irgendwie Firmen besonders irgendwie darstellen wollen als tolerant oder offen und dann eben sich auf die Fahnen schreiben, dass sie irgendwie queerfreundlich sind und das im Endeffekt aber einfach nur verbunden ist, irgendwie halt mit einer kapitalistischen Idee halt irgendwie KonsumentInnen anzusprechen. Aber da ist dann auch ja so die Frage, wer wird da gerade angesprochen? Was sind irgendwie Gruppen, die für Firmen interessant sind? Sind dann ja doch häufig weiße, mittelständische Queers. Und also wer kann sich das überhaupt leisten? Wer wird gar nicht erst als Konsumentin gesehen? Und also zum Beispiel dann auch vielleicht zu sagen, also kann man nur zugehören, wenn man zum Beispiel auf solche Events gehen kann oder sich dann solche Produkte leisten kann? Oder wie entstehen da auch wieder so Ausschlüsse? Ja.
Das gibt's übrigens auch mit Menschen, die von Klassismus betroffen sind. Ich habe einen Text gelesen von so einer, da haben sich RecruiterInnen ausgetauscht darüber, nach was sie so Menschen auswählen, die in Bewerbungsgesprächen in großen Firmen genommen werden. Mhm. Und eine Person war große Verfechterin davon, Menschen mit einzubeziehen oder Menschen zu nehmen, die aus ArbeiterInnenhaushalten kommen, auch wenn die brüchige Lebensläufe hätten und nicht immer dieselben Universitätsnoten wie die anderen, weil, und jetzt kommt, die Menschen schon lange sehr viel und hart gearbeitet haben und man in der Firma darauf setzen kann, dass die Leute alles tun werden, zu bestehen. Außerdem sind die es gewohnt, sich an ihre Umfelder anzupassen. Und das ist in der Firma auch sehr wichtig. Das sind quasi die Traglasttiere der Firma und deswegen nimmt die Leute gerne mit. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, und das ist ja so die gleiche Logik, so, ne, wie kann ich dieses Merkmal nehmen und das für meine weirden Verwertungslogiken irgendwie gebrauchen? Mhm. Und ich denke mir so, ja, nee, ey, da will ich nicht mitmachen, so, ne?
Ja. Ja, aber ja, ist irgendwie, also auch, ne, auch abgesehen von so riesigen Firmen, die irgendwie schauen, wie sie jetzt hier ihre Leute und ihre KonsumentInnen bekommen, so ja schon auch, ne, alle, so auch Events irgendwie im kleinen linken Club kosten meistens was und man nicht immer ist es so leicht zu fragen, ob man freien Eintritt bekommen kann, so. Dachte mir nur so, Geld spielt irgendwie so oft eine Rolle bei so Community und so.
Ja, und auch so Zugänglichkeiten zur Szene, so, ne? Also als ich nach Berlin gekommen bin, du findest ja schon Veranstaltungen, die wenig kosten oder auf Soli-Basis und so, ne? Mhm. Und ich würde sagen, ich war auf jeden Fall in linken Bubblen unterwegs und gleichzeitig, ich glaube, mir war das immer sehr wichtig, auf bestimmte Arten angezogen zu sein oder halt auch nicht. Und so gewisse Codes wollte ich nicht erfüllen, weil. Ich wollte zum Beispiel nie mit kaputter Kleidung durch die Gegend gehen. Meine Mama hat mir irgendwie beigebracht, nee, auch wenn wir wenig Geld haben, kaputte Kleidung, das haben wir nicht, ne? Und ich weiß, andere meiner FreundInnen, das war Statussymbol, mit kaputter Kleidung rumzurennen, so. Konnten sie aber auch so, ne? Mhm. Weil sie konnten sich auch neue Kleidung leisten oder sowas, ne? Mhm.
Das ist dann so eine Entscheidung. Oh, ich habe mich losgesagt.
Genau.
Und bei Humana,
so. Genau. So, und ich weiß, so in manchen linken Räumen, ich glaube, das ist gar nicht so angedacht, ne? Aber ich dachte immer so, okay, kann ich denn dazugehören, wenn ich quasi von meinem Äußeren nicht dazugehören will, quasi aus den Gründen von, ich komme eigentlich aus der Arbeiterinnenklasse, die ihr ansprechen wollt, aber bin selbst an dem Punkt, dass ich das verschleiern will oder sowas, ne? Ja. Und genau, ja.
Ey, weil du jetzt so Style angesprochen hast, ich habe auch gelesen, dass so ein Butch-Style und so Femme-Butch-Dynamiken viel aus einer Barszene kommen, also in, sagen wir, queeren Bars der 50er, 60er, 70er, 80er groß waren und dass aber damals die Leute, die in diese Bars gegangen sind, waren Working Class, so. Ich habe so ein Interview mit irgendjemandem gelesen, es war so eine Middle Class Lesbe, glaube ich, und die hat so ganz stark gemacht, dass sie so, we were not bar people, so andere Leute sind in Bars gegangen, so. Mittelklasse-Leute hatten ihre eigenen Partys, etc. Und dadurch kann man sagen, dass eigentlich so Butch-Femme-Style, Ästhetiken, Dynamiken eine Working-Class-Kultur sind, so. Und auch dementsprechend abgewertet wurden, natürlich. Ich habe hier, es gibt eine Autorin, Dorothy Allison. Sie ist richtig cool. Ich habe es ja nur ein Essay eben von ihr gelesen, wo sie beschreibt, wie sie eben, sie kommt so aus dem amerikanischen Midwest. Sie meinte so, ihre Familie war so im Trailerpark gewohnt und sie schreibt, dass sie, als sie schon ganz jung war, ihr so klar wurde, dass sie und ihre Familie sind so nicht so die noblen, armen Leute, die so hart arbeiten und ne, arm, aber gepflegt, sondern dass sie die anderen armen Leute sind, die nochmal stärker abgewertet werden dadurch. Und dann hat sie, glaube ich, studiert, hat sich so ein bisschen den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen. Dann, glaube ich, in Florida in so einem lesbisch-feministischen Kollektiv, auch 70er oder 80er oder so. Und schreibt dann eben davon, wie sie ist Femme und sie musste dann ihre Lover, die auch Butch waren und so Leder-Sadomaso-Ästhetik hatten und Lifestyle hatten, musste sie dann verstecken vor ihrem feministischen Kollektiv, weil das von diesen Mittelklasse-FeministInnen oft hieß es dann so, Butch ist so, ne, reproduziert hier, Hetero-Kram, diese Fan-Butch-Sache und so, Butch-Lesben sind sowieso so ein bisschen, ne, reaktionär in der alten Zeit hängen geblieben und sind nicht feministisch genug einfach so. Sie schreibt dann, wie sie irgendwann damit gebrochen hat und sozusagen auch out and proud viel darüber spricht und schreibt so. Habt ihr Gedanken zu sowas, so Style, queerer Style und Klasse angeht?
Mir ist tatsächlich, sofort als du angefangen hast gerade, das Buch, oder als du angefangen hast, ne, somit du hast gelesen, musste ich an das Buch Stone Butch Blues denken.
Ich
auch. Genau, von Leslie Feinberg ist das, glaube ich. Und da geht's halt eben, glaube ich, auch um, naja, letztendlich genau das, was du dann weiter ausgeführt hast. Also so 1900, ich weiß nicht mehr genau, wann das spielt, aber auch vielleicht so 60er oder 70er.
Ja.
Und auch in den US, aber um genau halt auch das, diese Barszene. Und das fand ich gerade ganz spannend, dass es dann doch nicht dahin geführt hat. Und sonst habe ich schon das Gefühl, ich merke das schon manchmal, dass natürlich halt auch Style oder Style vielleicht auch noch weitergedacht, muss ja nicht nur Klamotten sein, aber mir fällt auch zum Beispiel ein, so Kerstin Ott als so Butch-Schlagersängerin, habe ich das Gefühl, ist jetzt halt auch, oder überhaupt Schlager hören, ist jetzt zum Beispiel halt auch in manchen linken Kontexten, in denen ich unterwegs bin, gar nicht so in oder eher, naja, so wer hört den Schlager oder so. Also, ich glaube, das verändert sich halt auch teilweise, aber ich finde das dann halt auch so ein Musik-Klamotten-Stil manchmal auch so zusammengedacht werden kann. Mhm. Oder halt auch zum Beispiel die Abwertung, so Trash als, naja, Musikrichtung, aber ne, woher das halt kommt, da gibt's ja auch zahlreiche irgendwie Texte dazu, dass Trash ja eigentlich eben total der abwertende Begriff ist.
Und also irgendwie, dafür ist so, ne, wer denke ich, hört diese Musik irgendwie zum Beispiel.
So. Ja, und Leute irgendwie ne so als Müll zu bezeichnen oder den Klamottenstil von Leuten.
Ja.
Und trotzdem wird es ja total viel, auch in linken Kontexten hier in Berlin, die ich kenne, so auf so Soli-Party-Flyern oder so gedruckt.
Voll, ja.
Stimmt.
Ich würde dazu gleich was sagen. Ich habe vorher eine Frage an euch. Ich bin ja... Also ihr seid ja die Lesben-Profis hier. Ja, würdet ihr denn sagen, in der Abwertung, die heute immer noch das gegenüber Butch gibt, auch wenn ihr in eure eigene Erfahrungskiste kramt und da so mal reinguckt, würdet ihr sagen, dass ihr da noch auch Anleihen zu Klassismus drin sehen könnt? Oder es mehr genau um so whatever, Weiblichkeiten?
Ja, ich glaube, wir haben schon lange auf der Liste, mal eine Folge zu Butch-Femmen zu machen. Also ich finde es auf jeden Fall super spannend. Ich habe das Gefühl, das wurde viel einfach auch von der Mittelklasse angeeignet, oder von der Mittel- und Oberklasse angeeignet, wie es so oft ist. Also ich habe das Gefühl, diese Abwertung war so vielleicht in den 90ern dann zumindest einen Moment lang vorbei irgendwie, wo das auch... es gab 1993, gab es so ein berühmtes Zeitschriftencover irgendwie.
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ist nicht Demi Moore oder irgendwie so?
Ja, ich habe beide Namen vergessen. Ich glaube, es ist Cindy Crawford und Katie Lang.
Ah, okay.
Zwei Leute. Und Cindy Crawford war so die Femme und Katie Lang war so Butch und Cindy Crawford hat Katie Lang rasiert auf diesem Cover und man sagt so, das war so der Höhepunkt des Lesbian Chic der 90er, also es war dann auf eine Art, was dann plötzlich so sehr cool, dass er dann wieder ironisch ist mit der Abwertung, die 10 Jahre vorher stattgefunden hat. Weil du jetzt Kerstin Ott gesagt hast und auch Leute, die, ich komme vom Dorf, und wenn ich daran denke, wer so die ersten Leute war, die ich kannte, die lesbisch waren, das waren auch Butches, würde ich sagen. Das ist auf dem Dorf oder auf meinem Dorf extrem schwierig zu sagen, wie da die Klassenverhältnisse waren. Ich sag mal ein klares, weiß ich nicht.
Ja.
Cool.
Nee, ich glaube, also ich muss auch sagen, erst als ich Stone Butch Blues gelesen habe, glaube ich, wenn mir so diese Verbindung nochmal so mehr mit Butch sein und irgendwo das herkommt, ist mir da erst so bewusst geworden, habe ich da erst drüber gelernt. Ich habe mich davor gar nicht damit beschäftigt. Aber ja, ich glaube, ich würde es auch so ein bisschen so darstellen, wie du erzählt hast, aber ich würde es jetzt in der heute nicht so wahrnehmen oder mir würde es sich auffallen.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass es nicht da ist, aber
ich habe gerade überlegt, wie was in so Media ist. Ob das ein Ding ist, das so Anne Will macht die Polit-Talks und tritt irgendwie als clevere, intelligente Polit-Talk auf und Hella von Sinnen macht die Comedy, über die alle lachen können, so, ne? Aber weiß ich nicht. Ich will mich da nicht so viel aus dem Fenster lehnen. Yeah. Aber
so gleichzeitig, wenn man sich so wägt, so Peak Trash und Trash-Fernsehen, war jetzt ja zuletzt Princess Charming irgendwie, ne? Und da waren eigentlich, ich würde sagen, 90, 95% Fans.
Mhm.
Ne? Also da ist dann irgendwie so umgedreht und da war es, hatte ich dann eher so das Gefühl, so, also das, die müssen irgendwie dann auch Femme sein, damit es irgendwie repräsentabel ist oder so. Aber da passt es dann irgendwie nicht mehr so zusammen mit so Trash-Fernsehen, aber.
Trash-Fernsehen ist ein lustiger Begriff. Vielleicht
Reality-TV-Fernsehen,
ja.
Ne?
Ja, voll.
Du hast ja noch gefragt, genau, wie das in so queerer Szene ist. Ich glaube, ich würde da ganz kurz von so Schulerperspektive drauf schauen. Mhm. Nicht, dass ich da, ich habe jetzt keine Bücher gelesen und könnte quasi sagen, wie das Schulenexperte. Für meine eigene schwule Lebenswelt vielleicht. Und ich, Schwule sind ja Meister darin, Sachen zu fetischisieren.
Oh,
hat man ja mal gehört, ne? Und ich glaube, ich finde das schon spannend, so, ne? Es gibt ja Arbeiterklasse-Fetische, so, ne? So Prolo-Schwule. Yeah. Genau, wo du so ein bestimmtes Bild von, wie Leute denken, dass ArbeiterInnen aussehen oder Leute aussehen, die halt, weiß nicht, nicht studiert haben und kein Abitur gemacht haben, so, ne? Das wird auf jeden Fall fetischisiert, aber genau, also, ja. Ich glaube, wo ich auf der anderen Seite noch in Style and Connection sehen würde, wisst ihr eigentlich, wie teuer Fetischkleidung ist?
Oh. Wenn du wirklich
gute Fetischkleidung haben, wisst ihr ja. Manchmal ist man im so Online-Dating wirklich eine wichtige Sache.
Yeah.
Wow, ey. Das ist wirklich, da kann man sich fragen.
Ja. Stimmt. Guter Punkt.
Ja.
Ich habe mal von einer Person gehört, die so Choker und so Sachen selbst gemacht hat und dafür in so Tiershops gegangen ist.
Weil es günstiger ist?
Ja, weil es günstiger ist.
Ach so.
Ja.
Smart.
Und dann
quasi
so, ja, wahrscheinlich so Hunde-Choker, oder?
Ja, ich denke, wir helfen einfach
mal. Ja,
genau. Aber das ist cool.
Es gibt bei Amazon auch unter einem Tierkleidgel, so für Veterinärmediziner, große Diskussion darüber, weil das so günstig ist, ob man das für Menschen anwenden könnte oder nicht. Und da dachte ich auch so, Leute, das ist eine prekäre Sache. Nehmt doch besser 2 Euro mehr in die Hand. Aber,
das ist auch alles ein das Branding, ne? Für die Pink-Tags für Raubrasierer, in Anführungszeichen. Vielleicht gibt's die Human-Tags. Und eigentlich ist
es dasselbe
Produkt.
Ich weiß es nicht, ja.
Noch so ein anderes, also nochmal ganz andere Richtung.
Okay. Oha.
Kurzer Umschwung. Wie kriege ich jetzt hier die Brücke hin? Aber irgendwie, was auch noch so Teil von queerem Leben ist und was irgendwie auch sich nochmal mit Klassismus kreuzt, ist ja das Thema Altersarmut. Also wenn man sich anguckt, dass vor allem queere Personen viel häufiger davon betroffen sind, sei es, weil sie statistisch gesehen häufiger psychisch erkranken oder weil sie am Arbeitsplatz mehr diskriminiert werden, weil zum Beispiel, bis es die Ehe für alle gab, Personen dann nicht von heterosexuellen Institutionen wie der Ehe eben profitiert haben oder ja, weil einfach Frauen oder Transpersonen allgemein schlechter verdienen. Und da noch so am Rande, was da vielleicht auch noch so ein spannendes Thema ist, hier in Berlin versucht ein Lesbenverein Ruth, Rat und Tat seit ein paar Jahren ein Wohnprojekt für ältere Lesben zu gründen. Und die waren aber dann an irgendeinem Punkt in einem Konkurrenzkampf mit einem anderen Schwulenprojekt, das ihnen dann den Baugrund oder den Ort irgendwie dann so von der Nase weggeschnappt hat. Und dann da auch nochmal spannend, dass obwohl es schon so prekär ist, dann irgendwie trotzdem so ein Konkurrenzverhalten dann irgendwie innerhalb der Szene ist, was ich irgendwie so super, ja, also was mich wirklich schockiert, dass ich das damals gelesen habe, weiß ich noch irgendwie. Mhm. Aber ja, irgendwie so auf der einen Seite vielleicht so mehr Solidarität so innerhalb von queeren Räumen man sich vielleicht wünschen könnte, aber auch allgemein, dass man irgendwie darauf nochmal hinweist, so, dass Altersarmut einfach ein Riesenthema ist, so.
Boah. Wo ich auch ständig vergesse, so, weil es einfach, ja, weit weg ist.
Und, ja.
Ja, ja. Leute auch unterschiedlich stark natürlich davon betroffen sind, so.
Meine Mama, keine queere Person, aber meine Mama ist 62. Und letztes Jahr ging es ihr nicht gut, sie ist krank geworden. Sie war alleinerziehend, war auch arbeitslos eine längere Zeit. Und dann hat sie mir gesagt, es war wirklich krass. Also wir haben telefoniert miteinander, sie hat viel geweint, weil es wirklich darum ging, ob sie noch arbeiten kann oder früher in Rente muss. Und dann hat sie mir aufgemacht, was das bedeutet, früher in Rente zu gehen, so 2 Jahre früher in Rente zu gehen. Und das geht halt nicht, ne? Also das würde heißen, dass sie ihr Leben gar nicht mehr finanzieren könnte.
Mhm.
Und das ist schon ein perfides System, ne? Also dieses, du musst irgendwie durchhalten. Und welche Jobs sind das, die Leute machen, die wenig Geld verdienen, so, ne? Sind das die Jobs, so, die du, wo du an einem Schreibtisch sitzt und vielleicht auch mal einen ruhigen schieben kannst? Oder sind es auch eher die, die körperlich anstrengend sind? Genau, und das ist richtig perfide, ja.
Und auch so, ne, auch wieder so innerhalb von einem queeren Aktivismus irgendwie, wer kann es sich leisten, zum Beispiel super viel ehrenamtlich zu arbeiten oder irgendwelche Praktika die ganze Zeit zu machen unter unbezahlt, um dann später eben auch irgendwelche Movements und Vereine leiten zu können, so. Leute, die irgendwie erben oder von ihren Eltern Geld bekommen.
Also es ist spannend, dass du es gerade gesagt hast, Julia, weil meine Mutter tatsächlich auch keine queere Person verheiratet in einer heterosexuellen Partnerschaft. Die beschäftigt das gerade auch viel mit dem so Frage von wann in Rente gehen. Da habe ich das auch erst so zum ersten Mal jetzt ja nochmal verstanden oder ist mir bewusst geworden, krass, also so ein paar Monate machen sogar einen Unterschied. Also so, ich glaube, bei ihr war so die Überlegung, halt, ne, so ein halbes Jahr früher kann ich mir das halt leisten, so auf eine Art und Weise, ne? Oder dann halt eben das halt so durchzurechnen, eben was würde das halt eben bedeuten? Sind dann ja teilweise nur ein paar Euro mehr oder so halt im Monat dann später, aber ne, so für jeden Monat länger arbeiten auf eine Art und Weise gibt's dann halt auch eben eine höhere Rente.
Ja.
Und genau, aber mit der Verschränkung queer sein, das ist ja auch nochmal total das große Thema. Mir fällt halt gerade auch ein, dass, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber vor einigen Jahren hatte, das war auf jeden Fall vor der Corona-Pandemie, habe ich gehört, dass Trick, also Transinterqueer, so ein Verein in Berlin, so ein Besuchsprojekt gestartet hat für ältere, ich glaube, Transpersonen oder Transinterpersonen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob allgemein auch queer. Genau, und das fand ich zum Beispiel, als ich davon gehört hatte, auch total die schöne Idee, einfach ältere queere Menschen besuchen gehen zu können.
Und, ja,
also so da halt sich zu fragen, was gibt's für Formen von ja, Solidarität oder welche Strukturen lassen sich so schaffen.
Ja, ja. Wie sieht Alterseinsamkeit auch nochmal anders aus?
Total.
In Verbindung damit, dass man vielleicht nicht viel Geld hat, irgendwas zu erleben, so.
Da musste ich auch gerade dran denken, dass da so die intersektionelle Überschneidung auch wieder klar wird. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich bin 30 und denk trotzdem schon, okay, wie ist das, wenn du 70 bist? Und habe auf jeden Fall so eine Grundangst von, bin ich alleine, habe ich dann immer noch meine Friends und meine Friends sind eine Familie, weil eine Beziehung habe ich jetzt gerade nicht am Start und es wird ja auch nicht so heterofamilienmäßig sein. So, wer kümmert sich denn dann um dich? Und ich weiß, dass das jetzt schon ein Thema für mich ist.
Ja.
Und dann ist aber auch ein Thema, ja, wie bezahle ich das denn alles später so, ne?
Ja,
also,
ja.
Ich gehe zwar davon aus, dass es mir geldmäßig besser gehen wird als meiner Mutter, aber weiß ich auch nicht. Und selbst wenn, ist auch noch diese Angst dabei von die ich jetzt bei meiner Mutter erlebe, so, ne? Ja, ich find's ein bisschen schwierig. Ich kenne ganz viele Menschen, die sich Angst um ihre Rente machen und ich höre oft sowas wie, ja, ich weiß gar nicht, ob es eh Rente geben wird später. Ich find's immer ein bisschen krass, wenn das von Leuten kommt, die sichere Jobs haben und schon jahrelang in die Rentenkasse einzahlen. Genau. Aber ja, genau, dann kommt so beides zusammen.
Ja.
Wie ist das bei euch?
Ja, stimmt. Ich denke das schon drüber nach, auf jeden Fall. In Verbindung damit ist ja immer auch so, ne, erbt man oder erbt man nicht?
Nicht.
Ja. Ich werde erben und ne, als Generation, in der das sowieso nicht mehr normal ist, irgendwie eine Immobilie mal zu haben. Aber eine Immobilie ist ja irgendwie das, also für mich zumindest wäre das so das, was mir am meisten Sicherheit geben würde für später irgendwie mal. Und damit denkt ihr auch wieder zusammen so, wen kann ich in mein Haus einladen, mit denen ich dann zusammenwohne, so, wenn ich 60 bin und wir kümmern uns alle umeinander und so. Ich finde, man kann so wunderschöne queere Fantasien spinnen.
Wie groß ist das Haus, was du erben wirst?
Genau. Fantasien spinnen, die darauf beruhen, wie viel Platz hat man. Dass man dann hängt, finde ich, in Deutschland einfach direkt damit zusammen, ob man erbt oder nicht. So, wenn ja, wie viel. So. Also ja, auf deine Frage, ich denke darüber nach so und also ich will jetzt hier gar nicht so romantisch sein, aber ich so perfide auf eine Art, dass so queere Utopien irgendwie dann oft so auf den Boden der Tatsachen irgendwie ankommen, wenn man so seine Freunde, Freundinnen durchgeht und sich überlegt so, wer kann denn jetzt mal, wenn die und die Eltern gestorben sind, das und das beitragen zum Kollektiv. Ja, ist richtig dark, aber ja, ist die Welt, in der wir leben. Also.
Vielleicht ist hier ein guter Zeitpunkt für einen Aufruf an alle HörerInnen. Also wenn hier irgendjemand ein Haus erbt, dann ein großes Haus, dann ist einfach mal queer, also anderen Queers dann auch zur Verfügung stellen. Ja, vergemeinschaftlichen. Ja. Bis später. Meldet euch.
Ich werde noch ergänzen zu dem, was Fredo vorhin gesagt hat, dass es auch von Rot, Rat und Tat gibt, gab es zumindest, ich glaube, es gibt auch immer noch auch so ein Projekt, wo man für ältere Queers einkaufen gehen kann, irgendwie so während der Corona-Zeit war es vor allem, und da auch so ein bisschen Hilfe leisten kann, und das ist ja auch dann häufig so zusammenhängt mit so Kontakt aufnehmen und irgendwie, ne, sich irgendwie sehen, auch wenn dann nur so kurz und quatschen. Habe ich mir auch voll schöne Erfahrungen mitgemacht. Also wenn man danach versucht, ist es bestimmt auch mal eine Anlaufadresse. So ein bisschen abzuschließen, so zu die queere Bubble. So wenn ihr so zurückguckt auf das, worauf wir jetzt so gesprochen haben, was würdet ihr euch vielleicht wünschen, was in so einer queeren Bubble in Bezug auf Klassismus mehr besprochen oder mehr bedacht wird?
Einiges. Da weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, erstmal würde ich fast bei dem Banalsten anfangen, dass halt einfach Klassismus mehr thematisiert wird, also tatsächlich eben auch in queeren Kontexten. Und er thematisiert auf eine Art und Weise, die halt Sichtbarkeit schafft und weiterbringt. Also ich finde es halt auch zum Beispiel total wichtig, dass halt in Freundinnenschaften, in Beziehungen, Partnerinnenschaften, also im nahen Umfeld einfach stärker zu thematisieren. Es geht mir gar nicht darum, also es ist natürlich auch toll, wenn es halt irgendwie so Veranstaltungen gibt, oder irgendwelche, Lesungen, Panels, auf denen Klassismus Thema ist. Aber ich glaube, ich würde mir tatsächlich unter anderem wünschen, dass einfach mehr über soziale Herkunft zum Beispiel gesprochen wird und über halt auch Unterschiede, verschiedene Erfahrungen, über halt eben sowas wie Zukunftsängste zum Beispiel oder ne, so Sicherheitsgefühl, und das halt auf eine möglichst ehrliche Art und Weise. Also natürlich ist es ein Thema, wo auch viel, ja, Scham zum Beispiel halt auf beiden Seiten da sein kann und ist, aber zum Beispiel dann halt eben auch diese Scham thematisieren zu können, also da irgendwie ranzukommen,
wer,
das halt gut zu machen.
Ja, wer, wenn nicht die Queers, sind dafür prädestiniert, Scham zu thematisieren.
Ja, ne? Ja, genau. Ja. Genau.
Ja. Entschuldige, ich hab
das. Ja, nee, das war ein gutes, das war eine gute Überleitung zu dir.
Scham. Für mich ist Klassismus ein großes Werkzeug. Ich mache Klassismus nicht zur Selbstbeschäftigung. Natürlich freue ich mich, dass bei einer Thematisierung von Klassismus das dazu führt, dass es Einzelpersonen besser geht. Das ist cool. Ich thematisiere aber Klassismus, weil ich einen gesellschaftlichen Wandel will. Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, wo Leute permanent unten sein müssen, wo es Ausschlusserfahrungen gibt, wo es Verwertungslogiken auf Menschen gibt. So, das will ich nicht. Und deswegen thematisiere ich Klassismus. Und ich glaube, von diesem Gedanken, warum thematisieren wir das eigentlich? Ich finde gut, das auch in queeren Communities nochmal in den Fokus zu nehmen. So, warum thematisieren wir unser Queersein so? Und was steckt darin alles so? Und das ist natürlich einmal, wir wollen es für jeden von uns gut haben, aber wir wollen auch, wenn wir auf das Ganze schauen, in einem System leben, wo Geschlecht und Sexualität nicht mehr binäre, also zweipolige Sachen sind, sondern wollen eigentlich auch ein System ändern. Und so, ich glaube, den Gedanken würde ich gerne zusammennehmen, so, und da, ja, was Kämpferisches drin sehen.
Das ist schön gesagt. Und zum Abschluss, habt ihr Lese-, Film-, Insta-Tipps für uns.
Yeah. Außer euer Buch.
Unser Ich lasse tatsächlich auch als alles
Geschichten über feine Unterschiede.
Als allererstes an Klassenfahrt gedacht. Ja, tatsächlich. Also eine Empfehlung zum Beispiel für einen Podcast, die habe ich euch auch vor der Aufnahme hier gegeben. Nee, eine Empfehlung für einen Podcast habe ich im Post-Ost-Pride, heißt der. Und den finde ich ziemlich großartig und der thematisiert vor allem halt auch die Verschränkung von Klassismus, Queerness und Post-Ost-Erfahrungen. Also Personen, die halt eben aus, ja, letztendlich Staaten sind, teilweise die zu UdSSR gehörten, also so dem sogenannten in Anführungsstrichen Ostblock, aber halt eben auch, genau, nicht nur post-sowjetischen Staaten, genau, aber so den Podcast kann ich empfehlen. Mhm. Ja, und dann ist mir noch eingefallen, es kam jetzt halt auch schon zweimal, hier ist Stonebutch Blues, tatsächlich auch ein großartiges Buch. Tatsächlich würde ich da, glaube ich, auch voll gerne so eine Content Warning mitgeben. Mhm, ja. ja, die HörerInnen, die jetzt vielleicht überlegen, das zu lesen, weil ich fand es tatsächlich auch an einigen Stellen sehr hart, also halt auch was so sexualisierte Gewalt zum Beispiel oder Gewalterfahrungen angeht. Aber es ist auch ein gutes Buch.
Wir kamen vorhin gar nicht mehr richtig drauf. Da geht's auch um eine Bar-Szene und eine kämpferische Viere-Szene.
Und so FabrikarbeiterInnen, ne? Vor allem, also so, dass sich vor allem Butch-Lesben so in Fabriken viel gearbeitet haben und irgendwie sich da so irgendwie etablieren konnten, irgendwie aber auch so Teil der Gewerkschaftskämpfe auch waren.
Ist ein Klassiker.
Ja. Absolut.
Ich glaube, für diejenigen, die so wissenschaftliches Lesen lieber mögen, solidarisch gegen Klassismus, ist, glaube ich, ist letztes Jahr ausgekommen und hat sich quasi zu einem der Standardwerke entwickelt, würde ich sagen. Und auch Klassismus und Wissenschaft mit einem sehr, sehr guten Beitrag von, den möchte ich rausheben, von Anna Shamin Shakur, die auch in unserem Buch veröffentlicht. Mhm. Und auch aus einer queeren Position heraus Klassismus beleuchtet. Wirklich erstens eine tolle Person, und auch tolles Schreiben.
Okay, cool.
Ja, und Bücher? Ich habe eine Liebe für Science Fiction und würde deswegen von Ursula K. Le Guin Freie Geister empfehlen. Da geht's um eine Welt ohne Klassen. Aus einer Science Fiction Perspektive. Finde ich spannend.
Cool.
Ein bisschen problematisch, aber aus Klassensicht trotzdem nice. Und viel weniger anstrengend als ein anderer Franzose sind die Bücher von Edouard Louis. genau. Da geht's so um schwul und arm, prekär auf dem Land aufwachsen in seinem ersten und dritten Buch. Ein Film noch.
Hast du noch einen Film?
Ja. Zwei.
Okay.
God's Own Country.
Aha.
Ein schwuler Film über einen Sohn eines Bauern, der den Betrieb schmeißen muss, und einem Arbeiter aus Rumänien, das spielt in Großbritannien, die auf dem Bauernhof anfangen, miteinander rumzumachen.
Mhm.
Richtig hot. aber tatsächlich auch richtig beklemmend, wenn man sich so ansieht, was das heißt, schwul dort zu sein. Und wie prekär auch das Leben dort ist. Also es wird wenig erklärt, sondern es sind so die Bildgewalt. Und das finde ich sehr stark.
Zwei.
Ich habe zwei gesagt, ne?
ja. Das ist immer so Armin Laschet-mäßig, weil man sagt, drei Worte kommen immer wieder raus.
Ich Daniel Plague.
Aha.
Da geht's um einen Mann, der, ist kein queerer Film, da geht's um einen Mann, der mit den Sozialsystemen aneinander gerät.
Cool. Wir fassen euch die natürlich nochmal zusammen. Die ganzen Tipps.
Damit sind wir am Ende. Wollt ihr noch was loswerden?
Also, wenn ihr Lust habt, ein Buch zu kaufen,
dann kommt einfach was raus.
wir machen auch gerne Lesungen. Ihr kennt unsere Stimmen ja jetzt schon.
Wir sind wohlklingend. Wunderschön. Wir wollen mehr davon.
Und vielen Dank für das Thema hier.
Danke, dass ihr da wart und euch Zeit genommen habt.
Es hat Spaß gemacht.
Sehr gut.
Ja, danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Kauft auf jeden Fall Fredes und Julians Buch Klassenfahrt. Es wird auf jeden Fall noch 100-mal verlinkt auf unserem Instagram. Ihr könnt es nicht verpassen. Und da könnt ihr auch uns folgen
bei dieser Gelegenheit. Und zwar sind wir auf Insta thelesbiangays.pod. Falls ihr irgendwas habt, schreibt uns gerne auch eine Nachricht. Wir sind gespannt, von euch zu hören. Oder auch eine E-Mail an thelesbiangays.podcast@gmail.com. Und ansonsten hören wir euch das nächste Mal am nächsten 15. Das ist keine Ahnung, welcher Monat ist.
November, Maus.
Macht's gut.